Er sagt, wir meinen, wirkliche Arbeit müsse etwas Äußerliches sein. Ein Erzeugen und Vermehren von Vermögen, Haus, Frucht, Vieh. Indes ist aber jede andere Arbeit außer der an der eigenen Seele, durch die die Gewohnheit des Guten vermehrt wird, nichtig. Könnte man sagen, Sila, Samadhi, Panya. Als Russe hatte er das Vokabular nicht zur Verfügung, aber der gute Leo war, glaube ich, da auf der richtigen Spur. 5 Minuten, ihr kennt das, und dann fangen wir mit dem Vortrag. Ja, ihr Lieben, mein Vortrag heute hat vielleicht ein bisschen einen seltsamen Titel. Ich habe es mal genannt, Froschperspektive und Weitblick. Vielleicht gibt es schon ein bisschen einen Hinweis, um was es gehen soll, vom Grundansatz her. Wenn man mal länger zusammen ist als nur einen Abend, hat man natürlich die Möglichkeit, auch mal etwas intensiver sich mit einem Thema zu beschäftigen. Beziehungsweise kann man mal den Versuch starten, einen Überblick über etwas zu bekommen. Und mir fiel auf, dass ich in meinem Leben immer den Überblick gesucht habe. Ja? Wo ist denn der Standpunkt, von dem du sozusagen mal alles überblicken kannst, um dann zu entscheiden, wie das im Einzelnen vor sich geht? Und das will ich an diesem Wochenende mal in Bezug auf den Buddha Dhamma versuchen, damit man da wieder mal so eine Art Grundorientierung bekommt. Ja, um welchen Überblick geht es denn beim Dhamma? Ich würde sagen, es geht um 4 Dinge, die man sich anschauen muss. Das eine ist natürlich, was ist denn Leben? Was ist denn unser Dasein? Was beinhaltet denn Existenz? Und zwar in Bezug auf die Vielfalt der Erlebensmöglichkeiten, die es gibt. Wie ist denn Dasein aufgebaut? Welche Strukturen gibt es denn da? Und das Zweite, was uns auch emotional sehr betrifft, wo hakt's und klemmt's dabei? Denn wir erleben ja, dass ständig irgendetwas anders ist, als sein sollte. Also wo sind die Unzulänglichkeiten, wo sind die Mängel in diesem System, mit dem wir konfrontiert sind? Daraus ergibt sich drittens, ja, gibt es denn eine Alternative dazu? Kann man das irgendwie abstellen? Kann man das in den Griff kriegen? Kann man das so organisieren, dass man am Ende sagen kann, jawohl, alles in Ordnung, so kann es bleiben? Und die vierte Frage, wenn man die dritte irgendwie positiv beantworten kann, wie kann man es denn praktisch erreichen? Was muss man denn praktisch tun, dass das Ganze funktioniert? Und da sind wir bei unserem Stichwort oder bei den 3 Stichworten Sila, Samadhi, Panya. Denn die umfassen in der Tat das Gesamte der Praxis, der Vorgehensweise, um unser Ziel zu erreichen. Um es aber wirklich zu verstehen, muss man sich erstmal betrachten, in welcher Lebenssituation befindet man sich eigentlich. Und für mich war immer, sagen wir mal, überzeugend oder verdeutlichend die Situation eines Frosches im Brunnen. Froschperspektive. So ein Frosch, der da ganz unten im Brunnen hockt, der hat zunächst mal eine ganz begrenzte Sichtweite. Er sieht nicht wirklich weit. Ist links, rechts, hinter ihm ist immer gleich alles zu Ende. Entsprechend hat er auch wenige Handlungsmöglichkeiten. Er kann ein bisschen vor, ein bisschen zurück, aber viel mehr ist da nicht drin. Außerdem ist es dunkel und nass. Und man könnte sagen, der Frosch ist gefangen in Enge und Dunkelheit. Das klingt ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt sage, dasselbe trifft auf die menschliche Lebenssituation zu. Wenn der Mensch sich mit dem Frosch vergleicht, würde er sagen, ja, der arme Kerl da unten. Aber wir haben doch eine ganz andere Reichweite, was unsere Erkenntnis angeht, was unsere Handlungsmöglichkeiten, Erlebensmöglichkeiten und so weiter angeht. Da sind wir doch mit diesem armen Tierchen gar nicht zu vergleichen. Und manche Zeitgenossen haben auch noch den Eindruck, dass die Menschen sogar sowas wie die Krone der Schöpfung sind. Das ist so eine Art Stimmung, die sich bei uns einigermaßen verbreitet hat. Und meine These ist zunächst mal, dass das eine Täuschung ist und dass wir dem Frosch sehr viel näher sind, als wir glauben und nur die Augen nicht weit genug aufgemacht haben, um das auch zu sehen. Gucken wir uns mal an, wie unsere Lebenssituation sich gestaltet. Ich verallgemeinere natürlich, weil das bei jedem ein bisschen individuell unterschiedlich ist. Also wie ist die alltägliche menschliche Erfahrung? Da ist Familie, Kinder, Verwandtschaft, Eltern. Da ist Haus, Wohnung, Auto, ein bisschen Besitz, den man hat. Dann hat man Beruf, Karriere, Alltagsaufgaben, Freundschaften. Und ab und zu tauchen in dem Leben auch mal Highlights auf. Man gönnt sich mal was Besonderes, man kauft sich was Schönes, hat ein tolles Erlebnis, fährt mal in Urlaub und so weiter. Das ist dann das, was da so ein bisschen herausragt. Im Großen und Ganzen sind wir von dieser Erlebenssituation geprägt. Das ist unser Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und da geht es mal ein bisschen nach oben, da sind wir froh und glücklich. Ja, und da geht es auch mal ein bisschen oder auch mal mehr nach unten. Und da tut es weh und da sind wir traurig und dann ist es gar nicht so schön. Aber in dieser Bandbreite, mehr da, mehr dort, sind wir irgendwo angesiedelt. Nun wäre es aber falsch, Menschsein darauf zu reduzieren, also den Froschblick ganz eng zu lassen, weil es in der Menschheit entweder individuell oder auch bei bestimmten Menschengruppen immer wieder auch Versuche gegeben hat, den Gesichtskreis und den Handlungsspielraum entsprechend zu erweitern. Und da will ich ein paar Dinge nennen, einfach in Erinnerung rufen. Ihr wisst das ja alles, nur dass man das mal sich verdeutlicht, welche Horizonterweiterungen es in der menschlichen Existenz gibt. Mein erstes Stichwort ist Kunst. Weil es immer Menschen gegeben hat, die ihre Wahrnehmungsmöglichkeiten und Fähigkeiten erweitern wollen. Sie wollen ein ästhetisches Empfinden, die Schönheiten der Natur, die Schönheiten auch der menschlichen Schöpfungen sich antun, unter Umständen auch durchaus erhabene Gefühle und Erfahrungen machen. Stichwort einfach nur Malerei oder Musik. Das sind ja so Felder, wo man sich aus dem Alltag, aus dem ganz trüben, einfachen Alltag, sich auch ein bisschen erheben will. Wobei Kunst etwas ist, was nur relativ wenige Menschen anspricht oder für wenige Menschen relevant ist. Zweiter Punkt ist uns auch eher vertraut, das Stichwort Religion, Philosophie. Das ist ja auch ein Ansatz, wie Menschen versuchen, aus dem Banalen ihres Alltags, ihres Daseins herauszukommen und sich andere Weiten von Erfahrung zu erschließen. Die einen wollen eine bessere, tiefere Orientierung für ihre Handlungsmöglichkeiten. Was tut man und was lässt man? Also was gibt es an Maßstäben und Leitlinien, die mein Leben ein bisschen aus dem ganz Banalen herausführen? Und wer da ein bisschen weiter noch geht, der wird sogar darauf stoßen, dass es Menschen gibt, die andere Erlebensformen, jenseitige Erlebensformen schon kennen und darüber berichten. Jetzt nur mal die Stichworte, die uns immer mal auftauchen, Himmel und Hölle, nur das, um das mal so zu nennen. Also es gibt Existenzformen, Erlebensformen, die jenseits dessen ist, was uns so vor Augen liegt. Nachteil heute, dass diese Dimension der Existenz für immer weniger Menschen relevant ist. Religion war im letzten Jahrhundert noch etwas, was weite Kreise der Bevölkerung angesprochen hat, aber das ist heute eher etwas, was immer weniger Akzeptanz hat und immer weniger Einfluss auf das alltägliche Leben hat. Dritter Punkt, der sehr zentral ist heute, Naturwissenschaft und Technik. Ist ja auch immer ein menschliches Anliegen gewesen, das, was uns als Realität gegenübersteht, und das ist ja zunächst immer mal die Natur, die sogenannte Natur gewesen, die besser zu kennen, besser zu verstehen, besser einzuordnen. Also auch kennenzulernen, welche Gesetzmäßigkeiten regieren denn in diesem Umfeld und wie kann man diese Gesetzmäßigkeiten für sich selbst nutzbar machen. Also der Hintergrund ist, das physische Dasein, das materielle Dasein zu erforschen und zu gucken, was kann das für das eigene Leben an Bedeutung haben. Nun, da gibt es Menschen, die sich für das ganz Große interessieren, die das Kosmische untersuchen, die gucken, wie weit der Weltraum reicht und wie weit die jüngsten oder ältesten Sterne sind. Das sind die Physiker, Astrophysiker, die also den Fernblick haben, das ganz Große sich anschauen. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die sich das ganz Kleine angucken. Die kümmern sich dann um die Zellen, um die Atome, um die subatomaren Teile. Andere Perspektive, aber es ist immer derselbe Hintergrund. Wie können wir lernen und erforschen, erfahren, um was es in dieser Welt geht? Und ich brauche das nicht besonders zu betonen, dass gerade die Naturwissenschaft und das, was daraus hervorgeht, technische Entwicklung, heute einen extrem breiten und tiefen Einfluss auf unsere Existenz hat. Ich nenne nur das Stichwort mal der Digitalisierung. Es gibt ja keinen, der nicht von dieser Pest irgendwie frei bliebe. Sagen wir mal ein bisschen kritisch an dieser Stelle. Was dahinter steht, Entschuldigung, Wolfgang. Okay, ist okay. Aber da musst du durch. Was dahinter steht, das ist das Eigentliche, ja, ist ein materialistisches Weltbild, das sich sehr verfestigt hat, was nichts anderes sagt, als dass die sogenannte Welt eine an sich vorhandene, außerhalb von uns sich befindende Gegebenheit ist. Nicht? Man unterstellt, da ist etwas substanziell Gegebenes. Man unterstellt, dass das Materielle, das sogenannte Materielle, die Grundlage, die Basis unseres Lebens ist. Und aus derselben Ecke wird behauptet, oft oder meistens, nicht immer, aber oft meistens, dass Bewusstsein, das was uns gerade sehr interessiert, im Laufe der Evolution gleichsam als eine Art Nebenprodukt von materiellen Vorgängen mit entstanden ist. Also das Materielle gab es immer sozusagen primär und daraus ist irgendwann mal sekundär auch Bewusstsein, Erleben und all das entstanden, was wir heute sozusagen als menschliches Dasein auch erleben. Um das zu vereinfachen, ist die Weltsicht, es gibt Mineralisches, es gibt die Pflanzenwelt, es gibt die Tierwelt, so und dann sind die Menschen und wir gucken von ganz oben da nach unten und sind froh, dass wir on top sind. Und das ganze menschliche Weben und Streben, nein, nicht das Ganze, aber das wesentliche, hauptsächliche menschliche Weben und Streben bewegt sich normalerweise in diesem Umfeld. Dass man eben versucht, in dieser Welt das zu finden, was man für sich braucht und für sich will. Also die Freude, die Genugtuung, die Befriedigung sucht man da draußen, sucht man mit und an den Gegenständen, die man für sich haben will, aneignen will, vereinnahmen will. Und wenn das da draußen nicht so ist, wie man sich wünscht, muss man eben versuchen, die Welt so zu gestalten, dass am Ende es so ist, wie wir sie gern haben will. Und darauf ist der Mensch ein Stück weit stolz, weil es in der Beziehung, wie eben geschildert, noch nie so viel Wissen gab, also historisch gesehen noch nie so viel Wissen gab wie im Moment. Und auch die Befriedigungs- und Glücksmöglichkeiten durch materielle Dinge auch noch nie so groß war, wie das im Moment für die meisten Menschen zur Verfügung steht. Das ist in etwa sicher verallgemeinert, aber ich denke von der Richtung her verständlich Lebenssituation des Menschen. Und jetzt sollten wir natürlich den Buddha mal fragen, wie aus seiner Perspektive das zu betrachten ist Und da ist die Antwort oder die Analyse des Erwachten erschütternd, weil er nichts anderes sagt als: Leute, ihr lebt hinterm Mond. Ja? Nein, das so sagt er es nicht, aber er sagt es besser. Er sagt: Ihr lebt aus Illusion, Irrtum, Verblendung, Wahnsinn. Die Dinge sind ganz anders, als sie euch erscheinen. Und ihr seid, jetzt bin ich wieder beim Frosch angelangt, in keiner anderen Situation als der Frosch, der das kleine Rund seines Brunnens für die Welt hält und sich selbst für den König in dieser kleinen Welt betrachtet. So. Und das ist natürlich eine Herausforderung, der man sich mal stellen muss oder kann, um von daher wirklich zu sehen, in welcher Situation befinden wir uns denn tatsächlich jenseits unserer kleinen Vorstellung. Und ich setze noch mal bei dem Begriff an, der uns so selbstverständlich ist, bei dem Begriff Welt. Und da sagt der Erwachte, was Welt ist. Ich will ihn da zitieren. Er sagt nämlich: In eben diesem klafterhohen, mit Wahrnehmung und Bewusstsein versehenen Körper, da ist die Welt enthalten, der Weltentstehung, der Weltende und der zu der Weltende führende Pfad. Das klingt erstmal harmlos, aber wenn man es nochmal liest, nochmal sich anguckt, merkt man, dass da eine Revolution drinsteckt. Er sagt nämlich hier nichts anderes, als dass nicht die Welt an sich existiert, irgendwo da draußen, sondern das, was wir als Welt empfinden, immer nur Inhalt von Erlebensformen ist. Welt wird ja immer nur erlebt. Sie ist ja für uns nur real, wenn und insofern sie erlebt wird. Und was wird erlebt? Von daher war mein Wort von Welt ein bisschen einseitig. Es wird nämlich immer zweierlei erlebt. Etwas, das wir Ich nennen und etwas, das wir Welt nennen. Nur wir verfallen der Ansicht, ich nehme die Welt wahr, ich habe Bewusstsein erleben von Welt. Aber der Buddha sagt, nein, was existiert, ist tatsächlich nur ein Vorgang des Bewusstwerdens, in dem Ich und Welt auftauchen. Also auch das Ich, von dem wir so sicher sind, dass es existiert, weil wir existieren ja, wir nehmen uns ja wahr, ist kein Phänomen, von dem wir sagen können, ja, alle Ichs existieren an sich, sondern sie existieren immer auch nur als wahrgenommene, erlebte Phänomene. Jetzt denkt man vielleicht, Klammeranmerkung, denkt man vielleicht, ja, dann ist das ja alles gar nicht so wirklich. Ja, wenn das nur gedacht erlebt ist, dann ist es ja halb so wild, dann ist es nicht real. Falsch gedacht. Ich und Welt unter der Voraussetzung sind nicht wenig real, sie sind nur anders real. Das, was wir als unser Leben ausmachen, ist ja Realität. Aber die ist eine andere Realität, als wir das gemeinhin glauben. Und dieser Spur muss man ein Stück weit nachgehen, um den Buddha Dhamma wirklich vom Grunde her zu verstehen und auch die Alternativen, die sich daraus ergeben, zu begreifen. Denn die Frage ist, wenn all das so auftaucht, und keiner von uns kann ja bestreiten, dass Ich erlebt wird oder dass Welt erlebt wird, das erfahren wir tagtäglich, das erfahren wir in diesem Moment und heute Morgen seit dem Wachwerden. Ist die Frage aber, wo kommt es denn her? Warum in aller Welt sind denn diese Erlebensformen da? Die traditionelle Antwort ist, ich erlebe die Welt, weil sie da ist. Ja? Ich, mein Geist, ist in der Lage, die Welt abzubilden. Also ich bilde in meinem Geist so eine Art Bild von dem, was da draußen tatsächlich ist. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass das der Grundirrtum unserer Existenz ist, zu glauben, da sei was und wir seien abhängig von dem, was da draußen ist. Wenn der Erwachte immer wieder sagt, immer wieder uns quasi einhämmert, was wir erleben, ist nicht von einem objektiven Ding an sich abhängig, sondern alles Erleben ist das Ergebnis psychischer Prozesse. Um das anders zu formulieren, ein bisschen vereinfacht zu formulieren, Dasein, Leben ist letztlich ein geistiger Vorgang. Nur wer das versteht oder sich dem annähert, der wird auch begreifen, warum der Buddha seine Praxis so anlegt, Sila Samadhi Panya, wie er sie anlegt. Jetzt komme ich auf den Tolstoi von vorhin zurück. Nicht? Tolstoi war kein Buddhist, aber hat was Ähnliches gesagt. Es geht nicht darum, die äußere Welt zu gestalten. Das ist ein sekundäres Phänomen. Es geht darum, die eigene, er nennt es Seele zu gestalten. Wir nennen es Psyche, Chitta zu gestalten. Warum? Weil die Gestaltung des Chitta, des Inneren, des Triebekomplexes, den wir ich nennen, verantwortlich ist für das, was wir später und auch jetzt als äußere Welt und uns selbst wahrnehmen. Jetzt will ich ihn nochmal zitieren, den Erwachte, um zu zeigen, welche Konsequenzen sich aus diesem Ansatz geben. Da heißt es in der M12, 5 Daseinsbereiche gibt es. Welche 5? Die Leidenswelt, das Tierreich, die Welt der unglücklichen Geister, die Menschen und göttliche Wesen. Die Leidenswelt kenne ich und den zur Leidenswelt führenden Weg, das zur Leidenswelt führende Verhalten. Und den, der sich darauf einlässt, nach dem Zerfall des Körpers, nach dem Tode in niederem Dasein wieder erscheinen lässt, in elender Existenz in der Hölle. Das Tierreich kenne ich, die Welt der unglücklichen Geistwesen, das Menschentum, die Götterwelt kenne ich, sowie den Weg dorthin bzw. das dahin führende Verhalten. So, also das ist jetzt nun mal eine wirkliche Erweiterung von Horizont, weil wenn der normale Mensch sich fragt, was gibt es denn an lebenden Wesen, der sagt, es gibt 2 Arten, uns selbst, die Menschen, oben, und dann gibt es die Tiere unten. Schluss. Manche rechnen noch die Pflanze dazu. Und hier sagt der Erwachte nicht weniger als Irrtum, Leute. Was ihr jetzt sagt, ist das, was unmittelbar vor Augen liegt. Aber tatsächlich gibt es 5 grundlegende Formen, wie man Leben erleben haben kann. Die 2, die wir kennen, habe ich genannt. Tiere, Menschen selbst. Und dann sagt er, gibt es zunächst unsichtbar 2 andere Formen unterhalb des menschlichen Niveaus. Das, was in anderen Kulturen und auch bei uns als die Höllenwesen, als Teufelswesen, was auch immer bezeichnet wird, und Geistwesen, arme Seelen etc. etc. Und dann gibt es eine Kategorie von Wesen noch oberhalb des menschlichen Niveaus, die werden die Götter genannt, die Devas oder die höheren Geistwesen. Was interessant dabei ist, dass der Buddha sagt, das könnt ihr nicht sehen, aber ich lehre nichts, was irgendwie spekulativ ist, was ich mir ausgedacht habe, was ich aus der Historie selbst von anderen gelernt habe, sondern ich, der Buddha, lehre nur, was ich selbst erfahren habe. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier Religion, und ich bezeichne den Buddha Dhamma durchaus auch als Religion, nicht als etwas betrachtet, was jenseits der Erfahrung ist, sondern der Buddha sagt immer, das ist Erfahrung, nicht eure, noch nicht eure, aber meine Erfahrung, die ich aus einer anderen Perspektive heraus gewonnen habe. Und er sagt zweitens, ich sehe nicht nur diese unterschiedlichen Erlebensformen, sondern ich sehe auch, wie man in sie hineingerät, wie man Mensch wird, wie man untermenschliches Wesen wird, wie man übermenschliches Wesen wird. Und das, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass diese Erscheinungen keine materiellen Prozesse darstellen, sondern diese unterschiedlichen Erscheinungen Ergebnis von geistigen und psychischen Prozessen sind. Dazu muss man sagen, dass diese fünf Namen, die ich genannt habe, also Höllenwesen, tierisches Geistwesen, Menschen und die Devas, dass das wiederum jeweils nur summarische Namen sind. Weil innerhalb sozusagen der einzelnen Abteilungen gibt es natürlich noch unglaubliche Bandbreiten. Das kann man im menschlichen Bereich sehr gut nachvollziehen. Ich dachte mir, vergleich doch mal das Leben eines Pygmäen im Kongo mit dem Leben eines Börsenbrokers in New York. Zu beiden sagt man, das sind Menschen. Aber dazwischen liegen sieben Welten so ungefähr. Und so muss man sich das vorstellen, auch in Bezug auf diese anderen Daseinsbereiche. Ich werde jetzt auf die Devas eingehen. Dass Devas einfach nicht nur Götter sind, Gottheiten sind, sondern dass dieser Name auch nur eine Bezeichnung ist für wiederum eine Welt, die noch vielfältiger ist als die Vielfalt, die man bei den Menschen erleben kann. Und zugleich, das ist für jeden interessant, der auch ein bisschen auf sein Inneres achtet, ist in diesen fünf Kategorien so etwas angesprochen wie eine Hierarchie der Wesen. Aber Hierarchie nicht in dem Sinne, der eine ist mehr wert als der andere, das ist nicht das Kriterium, sondern die Hierarchie der Wesen, über die der Erwachte spricht, betrifft die innere Befindlichkeit, nämlich die Frage, sind diese Wesen eher glücklich, eher unglücklich, was erleben sie, Angenehmes, Unangenehmes oder was auch immer. Und um diese fünf grundlegenden Daseinsbereiche näher zu bezeichnen, hat der Buddha, wie er das ja oft tut, ein Gleichnis gebracht, das uns ein bisschen das anschaulich macht, wie diese Unterschiedlichkeit zu betrachten ist. Das Grundgleichnis lautet, da ist ein Wanderer unterwegs, Stichwort Samsara, der Mensch, die Wesen sind ja immer unterwegs, Leben heißt ja voranschreiten, wie auch immer. Und dieser Wanderer, der dauernd auf Tour ist, ist der Sonne ausgesetzt, der Glut sozusagen von oben, er hat Durst, er will sich ausruhen, er muss immer unterwegs sein. Das ist die Grundsituation, sagt der Erwachte, die für alle Lebewesen gleich ist. Was aber der Unterschied ist, was die Menschen erleben in ihrer Situation. Also unterwegs sein, Durst haben und der Sonne ausgesetzt sein. Und da heißt es bei den sogenannten Höllenwesen, die erleben nun genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Klammer, daran sehen wir schon, dass Himmel und Hölle keine physischen Orte sind, die man irgendwo feststellen und ausmachen kann und ausloten kann, sondern Himmel und Hölle und alles, was dazwischen ist, sind nur Formen von Erleben. So Filme, die ablaufen. Ne? Man ist in Theaterstücken drin. Nichts anderes ist das. Wie gesagt, die Höllenwesen erleben genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Statt was zu trinken, fallen sie noch in eine Kohlengrube voller Glut. Kann man sich vorstellen, wie man sich da freut. Tierwelt ist auch nicht viel anders. Ein Tier wird bezeichnet als ein Wesen, das in eine Jauchegrube fällt. Ein Tier will auch sich ausruhen, will Schatten und will was Gutes trinken, aber diese Brühe, in der das Tier dann zu Hause ist, ist nicht wirklich attraktiv. Dahinter steht der Ausdruck, ja, viel Leiden noch, was erlebt werden muss, kaum mal was Angenehmes und vor allen Dingen Blindheit. Wenn man in so eine Soße fällt, ist der Blick meistens ziemlich getrübt. Bei den Hungergeistern, bei den Petas, sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier heißt es, der Wanderer kommt an einen Baum, der aber nur ganz spärliche Äste und Blätter hat. Das heißt, es ist ein bisschen Schatten da, aber gemessen an der Sonne ganz wenig. Umgesetzt auf die emotionale Gefühlsseite heißt es, da ist viel Verlangen da, aber ganz wenig, so tröpfelsweise mal Befriedigung. Und bei den Menschen, da sieht es schon relativ besser aus. Auch sie wandern, sind unterwegs, müssen sich anstrengen, haben Durst und sind der Sonne ausgesetzt. Aber sie kommen immerhin schon mal an einen Baum, der eine große Krone hat, viele Äste, viele Blätter und ein schöner, dunkler Schatten, unter dem sie sich mal eine Weile ausruhen können. Wanderer heißt ja, es ist nie zu Ende an der Station. Man kann sich immer nur mal ausruhen und dann geht's weiter, entweder nach oben oder mehr nach unten. Und das, was in dem Zusammenhang das Erstrebenswerteste erscheint, ist das, was ich vorhin die Devas genannt habe, die Gottheiten genannt habe, weil diese Wanderer nun an ein Landhaus kommen, in großem, in einem schönen Wald, es ist bequem, es ist alles da, was man braucht, ja, bequeme Sitze und Polster, man kann schlafen, alles wunderbar, bis auf eins, es gibt nichts zu trinken. Und das ist der Punkt, der alle diese fünf Stationen betrifft. Das Bedürfnis nach Trinken, das heißt Befriedigung der Bedürfnisse, ist immer da. Bei den Höllenwesen wird es überhaupt nicht befriedigt, beziehungsweise das Gegenteil tritt ein. Bei den Devas wird viel befriedigt, aber das Entscheidende, das Trinken, das wird nicht befriedigt. Und es wird auch nicht das Verlangen befriedigt, endlich mal anzukommen und da zu bleiben, wo man bleiben möchte, sondern auch das Landhaus der Devas ist nur eine Station. Irgendwann geht es wieder mal weiter. So, das als groben Überblick über Existenzmöglichkeiten statt einer Mensch oder Tier 2, immer 5. Wenn ich von den Devas gesprochen habe, dann ist das immer noch ein summarischer Ausdruck für eine ganze Hierarchie von übermenschlichem Erleben. Und ich mache das mal so ausführlich und systematisch, um zu zeigen, wie beschränkt unser Blick wirklich ist, wenn man das eigene Leben danach bemisst. Kriege ich ein größeres Auto, kriege ich eine schönere Frau, kriege ich eine Gehaltserhöhung, kriege ich einen Karriereschritt nach oben. Das ist ja das, wo man eigentlich gefangen ist. Oder kriege ich das Erlebnis noch und jenes Erlebnis? Dann ist das immer in dieser kleinen menschlichen Blase, ohne dass wir eine Ahnung hätten, es geht darüber hinaus. Und ohne dass wir eine Vorstellung hätten, in welchen Dimensionen das noch hinausgeht. Und wenn man sich das nicht klar macht, dann kann man nicht den Buddha Dhamma verstehen, der über all das, was jetzt noch folgt, noch hinausgeht. Sonst ist man mit dem Paradies zufrieden und sagt, hier ist es schön, hier bleibe ich und schrappt vorbei an dem, was der Buddha eigentlich lehrt. Und deshalb will ich durchaus auch die Deva-Bereiche nochmal näher angucken, um zu zeigen, wie es da immer auch subtiler und weiter und heller wird, wie da die Dimensionen sich immer mehr erweitern. Fußnote, die untermenschlichen Bereiche lasse ich einfach mal sein, weil da kaum einer dran interessiert ist, außer theoretisch. So, also ich sagte, es gibt über das Menschliche hinaus, gibt es die Erfahrungsbereiche der sogenannten Devas. Und es fängt an, wie sie in Indien genannt worden sind, die Götter oder mit den Göttern der vier großen Könige. Übermenschliches Erleben heißt, gerade auch von den Genussmöglichkeiten, eine Stufe höher. Und diese Devas sind noch relativ menschennah. Man kann fast sagen, das sind bessere Menschen. Nur, dass sie keinen grob physischen Körper haben, sind sie uns vergleichsweise noch ähnlich. Sie haben nur höhere Standards, was ihre ethische Ausrichtung angeht. Sie sind im Umgang mit anderen harmonischer, weniger egozentriert, aber dafür haben sie mehr Genussmöglichkeiten, ein leichteres Leben. Nächster Schritt, Götter der 33. Also das sind jetzt indische Ausdrücke, da dürfen wir uns aber gar nicht dran stören. Wir gucken mehr dahin, welche Lebensqualität wird da vorgestellt. Und hier heißt es, das sind Erlebensformen, denken wir immer an den Wanderer, ja, wo das, was entgegenkommt, in der Wahrnehmung sozusagen auftaucht, immer mehr beinhaltet mehr Wohlerfahrung und weniger negative Erfahrung. Also Lebensdauer länger als bei Menschen, Körperform, Gesundheit, Schönheit bedeutender als bei Menschen, ja, Genussmöglichkeiten größer als bei Menschen und bei den Göttern der 34, aber schon ein Stück weit subtiler. Es geht immer mehr von der Richtung, immer mehr vom Groben zum Feinen, vom Außen zum Inneren. Das ist sozusagen die Grundrichtung. Dann kommen wir zu den sogenannten gezügelten Gottheiten. Gezügelt heißt schon also ein Stück Programm. Sie nehmen sich immer mehr zurück, was so das Außenorientiertsein angeht. Wenn Sinneswünsche auftauchen, die noch da sind, noch vielfältig da sind, aber man gibt ihnen nicht so naiv nach, sondern man versucht immer mehr frei zu werden von den äußeren Abhängigkeiten, mehr zum Inneren zu kommen. Und sich zügeln heißt, ja, sich auch bestimmte Grenzen setzen. Das Weltverlangen, was bei anderen Gottheiten noch da ist, zu gucken, was passiert in der menschlichen Welt, ja, was tut sich da, das tritt da immer mehr in den Hintergrund. Da ist immer mehr diese innere Orientierung. So, und dann haben wir als Viertes die sogenannten stillzufriedenen Gottheiten. Da ist der Name auch schon Programm. Zufriedenheit ist die Grundorientierung. Man braucht nicht mehr so viel, will nicht mehr so viel, weil man vieles schon in sich hat, in sich erlebt und deshalb die Sinnesorientierung nach draußen immer weniger von Bedeutung ist. Vor allen Dingen, das ist ja der Hintergrund, das Erleben des eigenen Inneren, des eigenen Gemüts, der eigenen Seelenlage, sage ich ruhig mal, dadurch gekennzeichnet ist, dass es immer leichter wird, immer heller wird, immer sozusagen in sich ruhender wird. Und je mehr das der Fall ist, umso weniger musst du da draußen in der sogenannten Welt rumsuchen, wo du doch nie das findest, was du eigentlich suchst und brauchst. Jetzt muss ich an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen, weil ich jetzt mal zwischenschiebe so eine Art Hintergrundbetrachtung für dieses Erleben. Wie kann man das charakterisieren? Das ist notwendig, damit wir die nächsten Schritte, die noch folgen, denn wir sind ja immer noch am Anfang, dass wir die nächsten Schritte besser einordnen können. Alle die Erlebensformen von ganz unten, Höllen, bis jetzt zu diesen Gottheiten, alle diese Erlebensformen sind immer Erlebensformen in der Begegnung. Begegnung heißt, ein Ich sieht sich konfrontiert mit einer Welt, wobei beides immer in Anführungsstriche zu setzen ist. Ja? Es wird immer eine Zweiheit erlebt. Hier bin ich, da ist der Rest, das Andere, das Außen. Und es wird immer erlebt, der Wunsch in diesem Außen, in dieser Welt, das zu finden, was das Innere befriedigen soll. Das heißt, die Gegenstände der Welt, andere Menschen, Lebenssituationen, Erfahrungen, sind so angelegt, dass sie den Mangel, den man bei sich und in sich spürt, dass der befriedigt wird. In den unterschiedlichen Graden. Und jetzt kommt's. Diese Zweiheit, Ich-Welt, ist immer vorhanden, aber das Verhältnis, wie die beiden aufeinanderprallen, wie die Ich-Seite mit der Weltseite konfrontiert ist, diese Art der Begegnung ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Das eine Extrem, das sind die Daseinsabgründe, wo das sogenannte Ich genau das Gegenteil von dem erlebt, was es sich ersehnt. Die Welt, wenn du willst, dass es hell ist und die Welt ist dunkel, sage ich mal. Du willst, dass es angenehm kühl ist, aber es ist heiß. Du hast Durst, aber du kriegst kein kühles Wasser zu trinken, sondern bildhaft gesprochen, du kriegst flüssiges Metall zu trinken. Das als Bild, um diese Erlebensform darzustellen. Bei den Devas ist es genau umgekehrt. Da ist Wunsch hier und alles, was da draußen passiert, ist nichts anderes als Erfüllung von dem Wunsch. Ich ersehne was und finde es. Ich habe Durst. Nee, Durst ist halb falsch. Ja, im tiefsten Sinne ist falsch. Aber so im, so im Vorfeld, ich habe Durst, habe was zu trinken. Ich habe Hunger, oh, da habe ich was zu essen. Ich will was Schönes erleben, oh, da tut sich was. Hm? So, das ist die grobe Einteilung und wir müssen immer mitdenken, dass es da immer noch tausend kleine Zwischengrade gibt. Man darf sich das nicht als feste, getrennte Blöcke vorstellen, sondern mehr als so ein fließender Übergang von ganz unten bis ganz oben. Wir befinden uns noch im Sinnenbereich, also in der Begegnung innen und außen, aber jetzt an einem Wendepunkt. Denn, nee, ich muss erst was anderes noch sagen. Wieso kommt es denn, das müssen wir uns noch deutlich machen, wieso kommt es denn, dass die unterschiedlichen Wesen so Unterschiedliches erfahren? Ja, ist das jetzt Zufall oder schickt der liebe Gott dem einen das Gute und dem anderen das Schlechte? Ich sagte vorhin schon, das Erleben von Ich und Welt ist nichts anderes als das ins Dasein treten, das Bildwerden von psychischen Kräften. Und je nachdem, wie die psychischen Kräfte bei dem Einzelnen gemischt sind, wird auch die Ich-Erfahrung, wird auch die Welterfahrung sein. Das ist Dauermerkposten für uns, Dauermerkposten. Wirken und Erleben ist das Einzige, was letztlich Realität ist. Was von uns ausgeht im Tun, Denken, Reden, Handeln und das, was wir erleben, das korrespondiert miteinander. Auf Deutsch, ich kann nur höllisches erleben oder werde höllisches erleben, wenn in mir höllisches ist. Und ich werde und kann nur himmlisches erleben, wenn in mir himmlisches ist. Und da bezeichnet der Erwachte ganz deutlich, welche Kräfte das sind, die ich und Welt erzeugen. Weil immer diese Abhängigkeit besteht. Und das, was bei allen Devas noch vorhanden ist als innerer Drang, ist der Wunsch nach sinnlichem Erleben. Ich möchte was Schönes erleben, was Angenehmes sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Das ist bei allen Devas noch da. Die wollen was Schönes erleben. Aber was bei den Devas nicht mehr ist, das sind die Negativitäten, ja, von Aversion, Zorn, Feindseligkeit und all das, was an Gegenwendung gegenüber anderen Wesen da ist. Und umgekehrt ist es in den sogenannten, ja, untermenschlichen Bereichen, bei den, ja, Wesen der Daseinsabgründe, da ist die Mischung genau umgekehrt. Da ist auch noch viel Begehren, aber dominieren die negativen Verhaltensweisen und Einstellungen wie Aversion, Feindseligkeit, Hass. Dosa, alle Dosa-Formen. Und bei den Menschen, warum erleben wir Menschliches? Menschliches Erleben heißt ja, heute ist es schön, morgen ist es weniger schön. Warum? Weil in uns diese bestimmte Mischung ist von den Kräften, die karma-orientiert sind, ja, Erleben orientiert sind und den Kräften Rücksichtslosigkeit, Blindheit und Aversion. Aber auch die positiven Ansätze sind ja in Menschen auch vorhanden, das Wohlwollen, Rücksicht zeigen und. Und die Devas sind sozusagen an der anderen Seite der Skala, wo die negativen, ja, Aspekte des Citta, wo die fast ausgeräumt sind, und fast nur noch übrig bleibt, Karma, angenehmes Sinnes erleben wollen. Ja, und das passiert dann. Und jetzt können wir in etwa erahnen, was mit den Wesen passiert, die jetzt noch kommen, wie die innerlich gestrickt sind, dass die das erleben, was sie erleben. Und im Karma-Bereich sind wir noch bei den Devas, komme ich jetzt zu den schaffensfreudigen Göttern, so werden sie genannt. Sie haben eine weitestgehende Innenorientierung. Was sich da draußen in der sogenannten Welt tut, das sind Bilder, Filme, die im Hintergrund laufen, aber die sind nicht wirklich interessant. Weil das Innere schon so hell und leicht ist und so angenehm, dass man bei sich schon fast vollkommen ruhen kann. Und diese Devas haben eine ganz eigenartige Fähigkeit. Sie können nämlich das, was sie sich wünschen, ach, ich hätte gern mal, so ungefähr, ich würde gern mal das erleben, das können sie unmittelbar geistig projizieren. Das wird nichts Primitives sein, aber ich nenne es jetzt nur mal, dass wir es bildhaft haben. Auch ich hätte gerne ein neues, schönes Haus. Ja, dann ist das Haus da. Klingt für uns irgendwie abenteuerlich und muss abenteuerlich klingen, wenn man eben diesen Hintergrund, den ich vorhin genannt habe, nicht vor Augen hat. Wenn man weiß, dass Welterscheinung immer nur Projektion von Herzensqualitäten ist, dann kann man nachvollziehen, dass bei diesen Gottheiten das so sein muss, weil ihr Inneres so ist, dass die Psyche auch nur Helles und Gutes und Angenehmes projiziert. Und karmisch gesehen ist es sehr interessant, weil bei diesen Wesen das, was für uns so eine strikte Trennung von Ich und Welt ist, bei diesen Wesen fast aufgehoben ist. Überlegt euch doch mal, ihr würdet euch was wünschen und es wäre gleich da, dann könnt ihr am Ende doch gar nicht mehr sagen, was ist Welt und was ist Ich, weil das so nahe zueinander gerückt ist, dass es fast schon eins geworden ist. Während unsere Erfüllungsmöglichkeiten abhängig sind von dem, was wir früher einmal Gutes gewirkt haben, das kann nämlich jetzt auftauchen, ist auch hier der zeitliche Zusammenhang von Wirken und Erleben so eng beieinander, dass das, was ich jetzt wirke, in Klammern, was ich mir wünsche und vorstelle, in der sogenannten Welt sofort unmittelbar auftaucht. Alles in der Logik sozusagen der existenziellen Gesetzmäßigkeit. Und da kommt jetzt noch eine letzte Variante von sinnlichen Göttern zum Zuge. Das sind die sogenannten Selbstgewaltigen. Das sind die, die fast an der Grenze sind vom System. Ja? Die Vorangegangenen, die stellen sich noch was vor. Und die jetzt haben wir nicht mal Interesse, sich was vorzustellen. Ihnen genügt es, sich das anzugucken, was die anderen sich vorstellen und machen. Ihr merkt, worauf das hinausläuft. Immer weniger Außenorientierung, immer weniger machen, schaffen, tun, um zu erreichen, was das Herz ersehnt, weil das alles in einem schon da ist, das ist schon manifest. Ja. Immer mehr zurücktreten, immer mehr eine Einheit in sich finden, immer mehr Vielfalt auch einschmelzen und zur Einheit zu gelangen. So, komme ich zu einer kurzen Zusammenfassung dieses ersten Teils, damit man das nochmal im Überblick hat. Denn was ich bisher beschrieben habe, ist das, was der Buddha Karma Loka nennt, die Welt der Sinneserfahrung, die Welt der Sinnensüchtigkeit, Karma Loka. Für alle die Erscheinungsformen, die ich genannt habe, gilt immer der Grundsatz, jede Form des Erlebens ist ein Erleben, keine physische Sache irgendwo an sich, eigenexistent, sondern immer eine Form von Auftauchen von Erlebensbildern. In all diesen Erlebensbereichen ist immer diese Zweiheit, die Dualität, Ich-Welt, innen, außen, hier, dort, Subjekt, Objekt. Und in allen diesen Lebensbereichen ist der Versuch vorhanden, dass das Ich da draußen das sucht und findet, was es braucht. Und dass das ganz unterschiedliche Grade der Befriedigung haben und finden kann, habe ich ja eben dargestellt. Hintergrund ist immer, dass erlebt wird, das, was an Gier und Hass in welcher Mischung auch vorhanden ist, dass dunkle psychische Kräfte, dunkle, belastende, beschwerende Erlebensformen herbeiführen muss, dass helle psychische Kräfte das Gegenteil davon erzeugen muss. Weil aus diesen Kräften gehen ja karmische Aktivitäten hervor, sagt der Erwachte, und aus den karmischen Aktivitäten kommen die Erscheinungen. Wenn man sich das anschaut, was ich bisher dargestellt habe, ist eigentlich schon erstaunlich, welche Bandbreite sich eröffnet als Erlebensform. Möglichkeit. Kommen wir noch mal auf unseren Frosch zurück, was der hat, und vergleichen den Frosch mal echt mit einer Gottheit der Selbstgewaltigen. Da ist fast, ja, wo ist da die Brücke noch so ungefähr? Oder meinen Pygmäen von vorhin zu einer solchen Gottheit der 33, sagen wir mal so. Das Dumme ist, dass in unserer Kultur all das gar nicht mehr verankert ist. Also worüber ich jetzt rede, würde ein normaler Mensch, wenn die Sparkassenleute das jetzt mit angehört hätten, ne? Ich weiß nicht, wie die geantwortet hätten, was die gesagt hätten. Ne? Will ich auch jetzt gar nicht wissen, es wäre eher enttäuschend gewesen. Ja? In unserer Gesellschaft ist das etwas, was jenseits der Vorstellungsmöglichkeiten ist. Ach, das sind so Spinnerte entweder. Oder ja, in früheren Formen, früheren Kulturformen gab es diese Vorstellungen noch. Ja, die Urvölker und so. Für die war das noch was, aber wir heute doch. Und selbst in buddhistischen Kreisen nimmt der Trend zu, dass man das so wegsäkularisiert. Der Trend heute ja, einen säkularen Buddhismus aufzubauen, der eben in der Welt ist und mit beiden Füßen am Boden steht und was Gescheites machen will und all diese mythologischen Dinge, also diese seltsamen, spinnerten Sachen beiseite lässt. Ich kann das nachvollziehen, dass das einem so vorkommen muss, eben wenn man die Gesetze der Existenz nicht versteht, weiß man auch nicht, woher das kommt, was wir als Welt erleben. So, für den Buddha, und das ist mein letzter Satz jetzt, für den Buddha, und das betone ich nochmal, ist all das erfahrene Realität. Und er sagt, ich kann in meiner Rückerinnerung auch sehen, dass ich all das schon erlebt habe. Ich habe das alles schon mitgemacht, unzählige Male. Und ihr und wir auch. Na, wir haben es jetzt vergessen. Wir sind so geschrumpft in unserem Geist, dass wir meinen, das, was wir jetzt vor uns haben, das wäre es alles schon. Und letzter Satz, dann machen wir eine Pause, eine Aussprache. Auch das, würde der Erwachte sagen, was ich bisher dargestellt habe, ist es noch nicht. Dann geht es erst richtig los. Weil das ist Kinderkram. Ja? Das ist Kinderkram. Bis zu den Selbstgewaltigen hoch. Das kann man im Grunde vergessen. Dann geht es erst richtig los. So. Das mal als erste Runde. Wir machen jetzt eine Aussprache. Ich wusste, dass dieser Vortrag ein bisschen länger wird, weil er auch grundsätzlicher ist. Deshalb habe ich versucht, das mal zu splitten in zwei Teile.